Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Hoffefunk an einem sehr, sehr warmen Frühlingstag. Ich hoffe, ihr sitzt irgendwo draußen auf dem Balkon, vielleicht mit einem Radler und eurer Bluetooth-Box und hört jetzt den Hoffefunk. Beziehungsweise ihr hört ihn ja definitiv, weil sonst würdet ihr diese Worte auch nicht hören. Wahnsinn. Und es wird sogar noch besser, liebe Fußballfreunde. Heute Abend spielt Deutschland gegen Nordmazedonien. Bist du auch so gehypt, Jonas?
Ja, Wahnsinn. Das ist, ich würde sagen, das ist mein Highlight von diesem Jahrzehnt, würde ich fast sogar schon sagen, weil die macht Nordmazedonien, dreimaliger Fußballweltmeister, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das wird ein Kracher.
Ja, halt Weltmeister im Curling wahrscheinlich, aber nein, also ganz im Ernst, es ist, glaube ich, eine relativ leere Woche für den Hoffefunk sozusagen, was uns aber auch durchaus viele Freiheiten und Möglichkeiten gibt. Wir sind bekanntlich keine großen Fans der, sei es Qualifikationsspiele, Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft. Deswegen an dieser Stelle nochmal die Fußnote. Das war Ironie. Aber was haben wir heute auf dem Zettel? Natürlich müssen wir auch so ein bisschen über die Länderspiele reden, aber natürlich ganz arg vor dem Hintergrund der TSG Hoffenheim. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, würde ich viel lieber ein Spiel von Pavel mit Tschechien gucken, als Deutschland gegen Nordmazedonien.
Genau das wollte ich gerade sagen, weil TSG-Fan zu werden, dafür entscheidet man sich ja. Deutschland-Fan zu werden, also dafür entscheidet man sich ja nicht. Man ist entweder Deutscher oder nicht. Und in dem Fall habe ich mich eben nicht dafür entschieden, Deutschland-Fan zu sein. Und deswegen würde ich tatsächlich viel lieber irgendwie ein Spiel von Kroatien oder von Dänemark, irgendwo ein Spieler mit TSG-Beteiligung schauen, als jetzt manchmal ein Deutschland-Spiel, wo es wirklich um nicht viel geht. Es sei denn, natürlich, es wird mal wieder ein TSG-Spieler nominiert. Dann würde ich da natürlich sehr gerne reinschauen. Das heißt, Jogi Löw, solange du noch da bist, sehr gerne. Bei dem Scheiß, den du nominierst, kannst du auch sehr gerne mal einen von uns mitnehmen.
Naja, bei Olli hat er ja eine weise Entscheidung getroffen und ihn dann auf der Bank schmoren lassen. Aber das haben wir abgehakt. Ja, wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet, dass wir uns so ein bisschen Sorgen machen bei den Länderspielen. Das ist auch sicherlich einfach historisch bedingt. Wir haben da durchaus schlechte Erfahrungen gemacht im letzten Herbst. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Florian Grillitsch ist sogar wieder zurückgereist zur TSG gestern. Und jetzt ist aber doch noch eine Hiobsbotschaft reingeflattert, bei der wir aber nichts Genaues sagen können. Andrej Kramaric hat sich beim Spiel gegen Zypern am Sprunggelenk verletzt und ja, genauere Aussagen kann man da noch nicht treffen, aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, besorgniserregend. Vielleicht macht es ein bisschen Hoffnung, dass er, das muss man ehrlich sagen, wir haben es letzte Folge auch ausführlich erörtert, wenn das interessiert, dass er aktuell beileibe nicht in Topform ist. Da hat auch der Kicker schon ein paar Tage nach unserer Folge, vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht, einen Artikel in die Richtung gemacht. Da wurde, glaube ich, relativ früh ausgewechselt gegen Malta, hat einen unglücklichen Eindruck gemacht und das war ja auch bei der TSG in den letzten Wochen eher der Fall, muss man sagen.
Ja, also zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die drei Spiele, die Kroatien bis jetzt hatte, in der WM-Qualifikation durchaus positiv waren mit zwei Siegen und einer Niederlage. Aber auch das interessiert uns ja eher wenig mit der TSG-Brille auf, sondern das Schlimme ist jetzt halt tatsächlich, dass Sebastian Hoeneß wohl auf jeden Fall am Samstag gegen den FC Augsburg auf ihn verzichten muss.
Ja, das darauf deutet es hin. Er ist jetzt auch abgereist, meines Wissens nach. Wie gesagt, Grillitsch eher aus positiven Gründen abgereist, weil er eine Gelbsperre hat und deswegen jetzt länger zur Mannschaft stoßen kann, was für uns definitiv ein Vorteil ist. Zumal meines Wissens nach auch die österreichischen Spiele teilweise im Risikogebiet stattfanden. Das wurde dann aber irgendwie last minute doch noch genehmigt. Gleiches gilt meines Wissens nach übrigens auch bei Pavel Kaderzabek, der jetzt im zweiten Spiel meines Wissens nach deswegen eben nicht im Kader stand, weil es gibt ja so bestimmte Gebiete momentan, die sind dann auch Risikomutationsgebiete, wo irgendwie diese südafrikanische Mutante vertreten ist, die uns ja nicht so gut gefällt, weil der Impfstoff da nicht wirkt. Naja, aber dazu äußert sich Christian Drosten in seinem Podcast wesentlich ausführlicher. Aber auch das ist für uns alles nicht so schlecht, denn Pavel hat, glaube ich, auch im ersten Spiel die 90 Minuten durchgemacht gegen Estland.
Ja, wir haben genau gegen Estland 6-2 gewonnen und am zweiten Spieltag daraufhin hat Tschechien 1-1 gegen Belgien gespielt, aber da war eben Pavel nicht dabei, laut Kicker.
Ja, und eben auch nicht im Kader und ich meine da eben was aufgeschnappt zu haben. Aber ich glaube, das ausführlichere Thematisieren dieser Länderspiele ist gar nicht so nötig, gar nicht so relevant. Ja. Zumal es auch, man hat es eben an unserer ironischen Anmoderation gemerkt, uns diese Spiele generell nicht so wirklich auf der Seele brennen oder beschäftigen. Am Wochenende waren wir auch eher mit Formel 1 beschäftigt, als dann mit Deutschlands Spiel gegen Rumänien. Das ja, relativ dominant verlief, habe ich gelesen, aber dann letztlich ja auch nicht besonders sehenswert war bei dem 1:0.
Im Endeffekt ist natürlich nur das Wichtige, was hat das Ganze für Auswirkungen auf Hoffenheim. Und also zum Beispiel heute Abend wird Österreich gegen Dänemark spielen, das heißt auf jeden Fall Baumgartner gegen Robert Sko.
Wenn man sich das angucken kann, das fände ich schon an Ansätzen interessant auf jeden Fall. Ist mir aber nicht klar, ob das geht.
Bei der Zone. Bei der Zone wird man sich das anschauen können.
Ah ja, genau.
20:45 Uhr, das heißt, das ist relativ interessant, auch sportlich vielleicht, wenn da zwei TSG-Spieler dabei sind.
Da kennt man einige Akteure, einige auch in guten Ligen unterwegs.
Ja, genau. Aber was natürlich, ich glaube, der Kicker hat auch schon einen Bericht darüber geschrieben, dass es natürlich gut sein kann, dass gerade so ein Baumgartner, der jetzt sehr viel gespielt hat bei den drei Spielen und auch wahrscheinlich heute wieder spielen wird, dass der natürlich müde sein kann und dass der natürlich vielleicht geschont werden muss für das Spiel gegen Augsburg. Und da merkt man einfach schon so eine, wenn dann wirklich Sebastian Hoeneß und Alex Rosen die Spieler zu den Nationalmannschaften schicken und dazu gehört ja auch noch Israel, Dabur dazu. Also wir haben ja wirklich eine ganz große Palette an Nationalspielern in ganz
auch außerhalb Europas wie Bebu, ja.
Genau, die da überall vertreten sind. Das heißt, man schickt die eigenen Spieler dann doch tatsächlich mit Bauchschmerzen los. Und das nicht nur wegen Corona, natürlich mit Corona haben wir auch in Bezug auf Länderspiele einige negative Erfahrungen gehabt. Aber natürlich, bestes, prominentestes Beispiel würde ich jetzt tatsächlich sagen, Robert Lewandowski, ich meine, das tangiert uns alle in gewisser Maßen, weil das natürlich sehr spannend ist, in letzter Zeit zuzugucken, ob er den Rekord von Gerd Müller bricht. Das wird natürlich jetzt deutlich schwieriger, ja, weil er jetzt scheinbar 5 Bundesligaspiele ausfallen wird und dann vermutlich nur noch 3 Bundesligaspiele Zeit haben wird.
Zwischenfrage, also vielleicht ja auch eins mehr, aber er wird auf jeden Fall 4 Wochen ausfallen. Schafft er es jetzt noch? Was denkst du?
Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, ohne diese Verletzung zu 100%. Also
Moment, lass uns kurz sammeln. Er hat 36 Tore, 35?
Er hat 35 Tore, 35 meines Tore. Wissens nach 26 Spielen.
Das ist natürlich überragend.
Das ist überragend.
Da muss ich sogar zustimmen. Ich sage das ganz offen hier, ich habe das lange nicht für möglich gehalten, aber in den letzten Spielen hat sich gezeigt, dass auch ich hätte durchaus mal einen Fünfer darauf gesetzt, dass das jetzt passieren wird. Aber wenn er wirklich 5 Spiele ausfällt, bin ich da mittlerweile persönlich sehr skeptisch und würde meine Wette, die es natürlich nicht gibt, aber vermutlich zurückziehen.
Ja, und da können wir auch mal ganz kurz ein bisschen allgemeiner werden, weil wir ja heute auch ein bisschen mehr Zeit haben, weil die TSG ja eben nicht gespielt hat am Wochenende. Es gibt ja wirklich so viele Diskussionen darum, also gibt es eigentlich immer, auch wenn man jetzt fragt, Maradona oder Messi, Pelé oder Ronaldinho, irgendwelche Fragen, also da, wo die grundsätzliche Frage ist, Vergangenheit oder eben Neuzeit, also die Gegenwart.
Ja.
Und ich hab da wirklich, man kann ja wirklich drüber streiten, ob Gerd Müller der bessere Fußballer war, Lewandowski. Im Endeffekt muss man sich einfach darauf einigen, dass man es nicht sagen kann, weil man auch nie wissen wird, wie sich ein Gerd Müller unter jetzigen Trainingsbedingungen entwickelt hätte. Deswegen ist es für mich keine richtige Frage. Aber meine persönliche Meinung ist einfach, dass wir immer in der jetzigen Zeit die besten Athleten und die besten Sportler sehen, wodurch auch ein Cristiano Ronaldo und ein Messi die besten Fußballspieler sind, die je auf dem Planeten waren, weil sie natürlich auch ganz andere Voraussetzungen hatten. Und ich finde auch dadurch, dass der Sport so professioneller geworden ist über die Zeit, ist Robert Lewandowskis Leistung jetzt schon meiner Meinung nach deutlich höher zu hängen als die damalige Leistung von Gerd Müller, weil ich es tatsächlich einfach nicht für möglich gehalten habe, dass das jetzt noch vorkommen kann, dass ein Spieler so oft trifft bei dieser Leistungsdichte in der Bundesliga, bei diesen taktischen Kniffen, bei diesen Möglichkeiten, wie sich auch die Defensive bei jedem Bundesligist verbessern konnte. Und wir sagen es ja auch immer wieder, wenn wir privat mal reden, es ist absoluter Wahnsinn, dass du überhaupt schon 30 Tore schießt.
Weil das passiert eigentlich in der Neuzeit, und mit Neuzeit meine ich jetzt mal
die letzten 15 Jahre.
Ja, vielleicht auch die letzten 20 Jahre. Alles, wo eine 3 davor steht, ist geisteskrank. Ich erinnere mich noch, ich glaube, Ailton hat mal um die 30 Tore geschossen. Klose hatte meines Wissens nach mal 28 Tore. Das waren schon Werte, bei denen man sich dachte, das ist fast schon historisch.
Auch mit 24 bist du schon Torschützenkönig geworden. Ich kann mich auch erinnern. Also die aus Torschützensicht schlimmste Saison war ja vermutlich die, wo dann tatsächlich Alex Meyer mit 19 Toren Torschützenkönig wurde.
Es war auf jeden Fall unter 20, das weiß ich auch noch.
Ja, also es waren 19, da bin ich mir sehr
sicher. Aber was hat Lewandowski in der Saison eigentlich gemacht?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der da schon in der Bundesliga war. Ich weiß noch, dass das tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Robben und zwischen Alex Meyer war. Vielleicht war Lewandowski da noch bei Dortmund. Da müsste ich jetzt recherchieren. Spielt ja jetzt
also auch keine Rolle. Also in der Bundesliga war er bestimmt, würde ich mal
vermuten. Ja, ja, das ja. Aber vielleicht war er bei Dortmund.
Ja, ja.
Oder hat er noch nicht so die entscheidende Rolle gespielt. Vielleicht war das noch die Zeit von Lucas Barrios oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall noch, Robben, Alex Meyer. Robben wurde dann durch eine Verletzung gestoppt. Und so
wie
wurde...
Wie so oft,
genau. Einer der besten seiner Zeit, aber leider zu verletzungsanfällig. Und so wurde Alex Meyer tatsächlich mit 19 Toren Torschützenkönig. Aber long story short, meiner Meinung nach, überragender Fußballer, momentan der beste Fußballer der Welt. Und obwohl ich natürlich keine Sympathien für Bayern oder für Lewandowski hege, muss ich schon sagen, es tut mir sehr, sehr leid für ihn. Ich hätte es tatsächlich sehr gerne gesehen, dass der Rekord eingestellt oder sogar gebrochen wird, weil es einfach eine unfassbare Leistung ist, die, wo man nur wirklich Respekt äußern kann.
Ich finde es fast sogar noch aus einer anderen Perspektive sehr interessant, als jemand, der sehr ausführlich Geschichte studiert hat und jetzt Geschichte unterrichtet. Es wäre ein wahnsinniger historischer Moment in der Fußballgeschichte. Das darf man nicht zu niedrig hängen, dass dieser Rekord, der ja auch uralt ist, von wann wird der sein? Anfang der 70er, schätze ich.
Ja, so 71, 72.
Genau. Müller ja übrigens auch Weltmeister von 74, was im Übrigen, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, das könnte ein Problem von Lewandowski sein, aus Historikersicht sozusagen, dass ihm dieser Weltmeistertitel definitiv fehlen wird, auch ein Europameistertitel, und wer hat das alles auf seinem Zettel? Gerd Müller. Und das könnte ihm helfen, der hat ja auch mit Bayern sehr viele Titel gesammelt, aber natürlich ist Lewandowski ein Ausnahmefußballer, das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren, aber deswegen verfolgen wir das, oder ich zumindest, auch sehr aufmerksam, weil diese Marke wirklich als eine Marke galt, die man eigentlich nicht knacken kann.
Unbrechbar, ja, tatsächlich. Und das ist ja auch das, wo jetzt tatsächlich dieser Messi-Maradona-Vergleich so ein bisschen hakt manchmal, dass man halt eben sagen kann, Maradona wurde Weltmeister und Messi hat es eben nie geschafft, genauso auch Cristiano Ronaldo wurde nie Weltmeister, nur Europameister, aber das gibt halt vielleicht auch manchmal so ein Land wie Portugal einfach nicht her. Deswegen, muss man tatsächlich jetzt so beenden, dass es da verschiedene Meinungen gibt, aber jeder kann natürlich persönlich seine Meinung dazu haben. Beide Weltklasse-Fußballer. Und vermutlich werden wir jetzt den Rekord vielleicht doch nicht wanken sehen aufgrund dieser blöden Verletzung.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie es euch damit geht. Also ich weiß ja, es gibt so ein bisschen Überschneidungen in der Hoffenheimer Szene zwischen Hoffenheim und Bayern. Also Bayern ist, glaube ich, jetzt nicht der unbeliebteste Verein aus Hoffenheims Sicht im Schnitt. Wir persönlich haben keinerlei Sympathien an sich für Bayern. Und mein Problem mit Lewandowski, das ist das Einzige ein bisschen, ich finde, ich mag seine Art nur bedingt. Um es nur mal mit einem Beispiel belegen zu dürfen, er hat bei Interviews mehrfach gesagt, dass er überhaupt nicht auf die Zahlen guckt und diesen Rekord überhaupt nicht verfolgt. Was passiert eine Woche später? Er jubelt, übrigens total theatralisch übertrieben, und zeigt der Kamera an, wie viele Tore ihm noch fehlen. Und das ist irgendwie unauthentisch. Ich find's okay, wenn man das übelst feiert, und ich find's okay, wenn man übelst bodenständig ist. Was ich immer so beeindruckend an Miroslav Klose fand, der das aber auch wirklich gelebt hat. Und bei Lewandowski, der pendelt da so hin und her und versucht da ein gutes Image aufzubauen, das er aber gar nicht erfüllen kann. Es ist eine Kleinigkeit, aber ja, das ist das, warum ich ein bisschen mit ihm hadere manchmal, als Person, als Fußballer.
Ist aber auch einfach verdammt schwierig momentan oder beziehungsweise heutzutage der Medienwelt gerecht zu werden. Ja. Man hat natürlich mittlerweile wirklich das Gefühl, man kann als Profi kaum noch was sagen, ohne dass das negativ und positiv betrachtet wird. Deswegen, ja, als Menschen will ich da jetzt auch gar nicht über Lewandowski reden oder sonst was. Ich finde ihn jetzt ganz bestimmt nicht den unsympathischsten, aber er wird bestimmt auch nicht als der sympathischste Weltfußballer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Deswegen, dazu kann ich gar nicht viel sagen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall dieser Schritt zu Bayern, ist ja auf jeden Fall ein Schritt, den man jetzt gehen kann, weil diese Woche, oder ich glaube sogar die Tage, ist ja etwas sehr Interessantes bei ZDF passiert.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Genau, und damit sind wir jetzt auch schon beim zweiten großen Thema. Wir haben heute, wie gesagt, nicht so viel, aber da kam das doch ganz gelegen. Am Samstag um 23.30 Uhr lief im ZDF, statt dem aktuellen Sportstudio, das ich eigentlich auch immer sehr gerne gucke, bis ich dann sehr, sehr müde werde, lief eine Doku, auch von Jochen Breyer gemacht, mit dem Titel Der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde. Kann man sich als Hoffenheim-Fan durchaus auch angucken, ohne da jetzt, ich hatte wirklich Angst ein bisschen vor der Doku, da haben wir auch mit Luis Löser von unserem Partner Hoffenews drüber gesprochen, dass Hoffenheim da irgendwie in ein komisches Licht gerückt wird oder einfach sehr unsympathisch wegkommt. Da hat man ja immer so ein bisschen Angst als jemand, der quasi auch in Anführungszeichen auch in der Öffentlichkeit über den Verein viel redet. Das war nicht so. Also man kann sich diese Doku schon angucken, ohne danach ein wirklich schlechtes Gefühl zu kriegen. Man kriegt aber bezüglich einzelner Personen schon komische Gefühle, sag ich mal. Aber jetzt nicht bezüglich seines Herzensclubs. Also da braucht ihr euch keine Sorgen drum machen. Es ist schon interessant, was ich ein bisschen das Gefühl hatte am Ende, so viel Überraschung war nicht dabei. Guckt es euch gerne an. Dann wird unsere Erläuterung, die wir jetzt treffen werden, vielleicht noch ein bisschen passender. Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen. Es war auf Twitter sehr viel unterwegs und beim aktuellen Sportstudio schalten auch immer mal gerne, gut und gerne 2 Millionen Menschen ein.
Genau. Das heißt, ohne dass wir jetzt gleich die Spoiler des Jahrhunderts raushauen werden, aber nur falls ihr jetzt denkt, oh, das interessiert mich, habe ich noch gar nicht mitbekommen, dann schaltet gerne mal kurz den Hoffefunk auf Pause, guckt euch erst die Doku an und dann könnt ihr danach vielleicht wieder zu uns zurückkommen.
Weil es kommt ja später noch die wichtige Analyse des Augsburg-Spiels am Ende.
Nur, dass sich gleich niemand beschwert, wenn er sagt, oh, die wichtige Pointe hätte ich gerne live beim ZDF verfolgt. Ist auf jeden Fall in der ZDF-Mediathek, kann man sich angucken. Ja. Und jetzt, wie du richtig gesagt hast, es war eine sehr gute Doku. Ich habe sie sehr gerne geguckt. Ich habe dann tatsächlich überhaupt keine Antipathien gegen jetzt irgendwelche Macher oder gegen Jochen Breyer entwickelt oder Gedanken dem hingegen gehabt, dass ich gesagt habe, oh, die Doku ist jetzt aber einseitig oder sehr subjektiv oder die Doku stellt sich ganz klar auf eine Seite und die Doku will jetzt Dietmar Hopp schützen oder die Doku will die Ultras schützen. Überhaupt nicht. Es wurde überhaupt nicht gewertet, fand ich. Sondern es wurden beide Parteien, also der Einzige, der tatsächlich nicht seine Stimme wirklich erhoben hat oder der interviewt wurde, war dann Dietmar Hopp selbst, aber es gab sehr viele enge Vertraute von Dietmar Hopp, die gesprochen haben. Und es gab aber auch Ultras, die zu Wort gekommen sind, wie zum Beispiel zwei Verantwortliche der Schickeria, die damals
die größten Bayern-Fanclubs, glaube ich, ne?
Genau. Also Ultra-Fanclub, muss man sogar schon sagen. Das sind wirklich Ultras.
Die stehen da in der Südkurve, oder ist es die Südkurve, aber die stehen da in der Schlesien und das sind die bei Bayern, die dann wirklich die Stimmung machen.
Die Choreos machen, die am lautesten.
Böse Zungen sind. Würden sagen, da gibt es ja niemand, der Stimmung macht, aber doch, die sind eben schon relativ emotional dabei, doch.
Genau. Oder zum Beispiel auch irgendwie ein Verantwortlicher von Dortmund, weil das ja tatsächlich die zwei Vereine sind, Dortmund und Bayern, die in der kürzeren Vergangenheit jetzt wohl die meisten Berührungspunkte mit dem Thema Dietmar Hopp hatten. Und deswegen wurde da überhaupt nicht wertend darauf eingegangen, sondern beide Themen beleuchtet. Und dann kann sich quasi der Zuschauer am Ende selbst so ein bisschen seine Meinung bilden, welche Aussagen denn komisch waren von einzelnen Beteiligten und welche man wirklich nachvollziehen könnte. Meine persönliche Einschätzung war, jeder, der gesprochen hat, ist eigentlich relativ gut weggekommen. Also zum Beispiel auch, ich habe Argumente der Schickeria auch angenommen und akzeptiert und gesagt, ja, verstehe ich auch zu einem Teil. Der Einzige, der meiner Meinung nach überhaupt nicht gut weggekommen ist und der Argumente rausgehauen hat, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ist dieser Verantwortliche der Ultras vom BVB, der mittlerweile auch fest angestellt beim BVB ist, irgendwie als Berater oder als direkter Draht zu den Fans. Und der hat teilweise Dinge rausgehauen, wo er wirklich das Thema Gewalt im Sport verharmlost hat. Und guckt es euch gerne nochmal an, vielleicht wird er euch auch negativ auffallen oder ihr habt es schon gesehen und denkt gerade, ja, das habe ich genauso gesehen. Das ist wirklich der Einzige, der mir da ein bisschen negativ aufgestoßen ist.
Ja, nicht nur, aber er war tatsächlich, bei ihm habe ich mich sogar manchmal wirklich gefragt, ist es schon sinnvoll, da jemanden subjektiv dabei zu haben von der Dortmunder Seite? Aber das ist ja jemand, der noch so ein bisschen den Anschein von Seriosität erweckt hat, der aber in Wirklichkeit ultra subjektiv war. Und so ein Konzept, also lustig, dass das jetzt gerade passt, ich habe das tatsächlich neulich in meiner 10. Klasse unterrichtet, er hat dieses Konzept von verbaler Gewalt überhaupt nicht verstanden. Also im Prinzip ist das, was er da unterstützt hat und was ja die Fans auch teilweise tun, verbale Gewalt. Wir reden ja nicht über wirkliche Gewalt und einfach auch über Diffamierungen. Manche seiner Schlussfolgerungen waren mir sogar einleuchtend, sowas wie, du kannst die Fans nicht dazu zwingen, total brav zu sein. Das ist schon irgendwie einleuchtend, ne? Aber es geht eben darum, dass du keine einzelne Privatperson stilisieren darfst. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und das benutze das jetzt als fiktives Zitat. Aber wenn du jetzt einfach schreiben würdest, TSG Hurensohnverein, das wäre was anderes. Das wäre nicht wirklich justiziabel.
Genau,
das wäre so ganz allgemein. Ja. Würde mich auch wahnsinnig drüber aufregen, ne? Keine Frage. Das ist aber was anderes. Wenn du das Ganze in Anführungszeichen Konstrukt beleidigst oder wie das Konstrukt Leipzig oder so, aber wenn du Hopp in der Form darstellst, in der er dargestellt wurde, ist es was anderes.
Genau, und das war auch tatsächlich eine lächerliche Aussage, die der Anwalt der Ultras getätigt hat, der quasi wirklich diese Beleidigung gegen Dietmar Hopp, man muss sogar so weit gehen, es gab Morddrohungen gegen Dietmar Hopp, weil zum Beispiel ein Banner hochgehalten wurde,
das soll sein letztes Weihnachten sein.
Genau, sowas. Es soll sein letztes, hoffentlich dein letztes Weihnachten, was ganz klar eine Morddrohung ist gegen Dietmar Hopp. Und er hat es eben dann schön geredet oder hat es versucht zu legitimieren, weil ist ja auch der Anwalt, er muss ja irgendwas sagen. Hat er sich vielleicht auch nicht dabei wohlgefühlt und hat gesagt, ja, man muss das differenziert betrachten. Sie meinen ja damit nicht Dietmar Hopp persönlich, sondern das ist ja ein Angriff gegen dieses Konstrukt des Geldes im Fußball.
Ja,
also gegen die Kommerzialisierung. Das ist auch okay. Das heißt, niemand wird sich beschweren, wenn jemand sagt, der DFB ist ein Verbrecherhaufen. Aber wenn ich sage, der und der im DFB ist ein Verbrecherhaufen, ist das was anderes. Und dann kann man das nicht mehr schönreden.
Wobei Verbrecher ja noch was anderes ist als Hurensohn.
Das ist ja einfach auch nur unsachlich. Das ist respektlos und das geht ja auch nicht nur gegen Dietmar Hopp, sondern dann auch noch gegen seine Familie. Und natürlich wurden dann auch Fehler gemacht seitens des DFBs und vielleicht auch seitens...
Fehler des Anwalts.
Genau, zum Beispiel, dass man dann natürlich ein Verfahren gewählt hat, was bei Rassismus getätigt wird, ist natürlich nicht ganz richtig, weil es da natürlich nicht um Rassismus geht. Das ist natürlich angreifbar, aber dass man das schönredet, was passiert ist, indem man sagt, man meinte ja damit nicht Dietmar Hopp, sondern generell die Kommerzialisierung des Fußballs und er dient nur als Gesicht des Ganzen, ist keine Entschuldigung für sowas.
Ja, und vor allem, das muss ich nochmal klar sagen, ich glaube tatsächlich, dass es so gemeint war von den Ultras, ne? Im größten Teil. Aber man wollte halt massiv damit auch Eindruck erwecken. Und es muss auch Fußballfans klar gemacht werden, dass es juristische Grenzen gibt. Und es ist auch einfach ein Zeichen, finde ich, von mangelnder Cleverness. Ich würde das niemals machen, da irgend so ein Plakat hochhalten. Aber es ist ein totales Zeichen von mangelnder Cleverness, eine Privatperson zu beleidigen, die seit Jahren übrigens auch kein Geld mehr in den Verein steckt, seit 2014, glaube ich, die keine Exekutive ist im Verein, die natürlich im Aufsichtsrat beteiligt ist, aber man weiß ja, wie groß gerade die Macht von Alex Rosen bei Transfers etc. ist, wie sehr ihm da vertraut wird.
Wie gut da einfach seit Jahren gearbeitet wird. Das ist ja der Punkt. Man erwirtschaftet sich das Geld ja über viele Jahre selbst. Dazu muss man ja nicht mal sich mit Fußball beschäftigen, um zu wissen, wie mittlerweile verkauft wird schon seit vielen, vielen Jahren und wie dann mit dem Geld umgegangen wird. Also es ist ja nicht so, als wird ein Volland für 20 verkauft und dann ein Spieler für 60 geholt. Es ist anders. Ein Volland wird für 20 verkauft und sein Ersatz kostet 1,5 Millionen.
Ja, oder mal 5 Millionen oder
ja,
so.
Ja,
ja, absolut. Genau, also es ist ein sehr cleveres Konzept dahinter, auch dass man es immer selber akquiriert. Weißt du übrigens, kurze Quizfrage zwischendurch, wo kommt denn Alex Rosen eigentlich her? Wie kam der eigentlich nochmal zur TSG? Weißt du es zufällig?
Kommt der nicht ursprünglich aus Frankfurt oder aus der Gegend?
Der hat für Frankfurt, glaube ich, Bundesliga und zweite Bundesliga gespielt, aber er war dann Spieler bei der TSG.
Und das ist ja etwas, wie sich wie ein roter Faden durchzieht, das hat man schon ganz oft gehört, wenn du einmal in diesem Konstrukt gearbeitet hast, in diesem Umfeld, dass du dann da hängen bleibst, weil die Arbeit offenbar sehr professionell und gut sein muss.
Ja, und dann wird halt auch aus dem Umfeld selbst akquiriert sozusagen. Und es ist auch manchmal, klar kann das auch mal ein Fehler sein, aber oft ist es auch gut, Leute drin zu haben, die in Anführungszeichen Insider sind und nicht wie manche Ministerien der Bundesregierung da ganz viele außenstehende Berater mit einzubeziehen und da mal einen zu holen, der lange bei Bremen war, da mal einen zu holen, der lange da war. Es zieht sich echt wie ein roter Faden durch und ist auch sympathisch. Was ich tatsächlich noch, was ich noch sagen muss, was ich minimal nachvollziehen kann, aber auch das wieder muss ich ein Beispiel aus der Schule bringen, Stichwort Erörterung. Der Dortmund-Fan oder Fanbeauftragter oder was auch immer bringt das Argument, das ich grundsätzlich verstehen kann, dass der Unterschied zwischen Dortmund und Hoffenheim ist, dass Dortmund von Anfang an quasi sich hochgearbeitet hat und sich das sportlich verdient hat.
Das war das Lächerlichste.
Warte kurz, ja. Ich würde sogar das Argument in der Erörterung durchgehen lassen. Aber ihr wisst es vielleicht noch, manche werden jetzt die Augen rollen. Man muss das ja nach dem Sanduhrprinzip aufbauen. Vom Schwächsten zum Stärksten. Und das ist mit Abstand, das ist ein legitimes Argument, aber es ist ein sehr schwaches Argument, mit was aus den 60ern zu argumentieren.
Ne? Und zwar ein Kerl, der vielleicht 30, 35 ist, der diese glorreiche Zeit ja gar nicht miterlebt hat.
Der ist ein bisschen, der ist 5 bis 10 Jahre älter nur als ich. Und wenn das der 72-jährige Manni sagt, dann mache ich da Ehrenhaken. Bei ihm finde ich es absolut albern. Auch wenn das Argument grundsätzlich natürlich gilt, aber so gewinnst du sozusagen keine Diskussion mit solchen Argumenten.
Ja, weil auch Vereine, die dann erst später in die Bundesliga kommen, müssen ja auch gut arbeiten. Und wenn es andere Vereine eben dann nicht mehr schaffen, gut zu arbeiten, das Argument finde ich einfach nur kindisch, da zu sagen, ja, jetzt kommt da so ein Verein und der klaut den alten Vereinen den Platz. Okay, wollen wir dann nie Schwung haben? Wollen wir immer nur die gleichen 18 Vereine in der Bundesliga sehen oder von mir aus erweitert auf 24 Vereine? Und dann können wir auch sagen, so, Wir machen das Prinzip Auf- und Abstieg, gibt's nicht mehr. Die Mannschaften, die in den 60er Jahren gegründet haben, die bleiben auch, weil die waren ja schon immer da und so soll's sein. Also Leistungsprinzip schaffen wir ab, weil das geht doch nicht, dass die uns hier die Plätze klauen. Ich will scheiße arbeiten und will trotzdem meinen Platz behalten. So, also das ist absolut lächerlich, dieses Argument. Und das ist auch ein Argument, was ich gar nicht mehr als wirkliches Argument durchgehen lasse, weil das ist wirklich so, das kommt von jedem, der fertig ist. Der keine plausible Argumentation gegen
ihn hat. Naja, das Ding ist ja, das ist einfach sein einziges Argument. Und ich denke mir so, okay, verstehe ich irgendwo, aber was sind die weiteren Argumente? Und dann kommt keins mehr. Und dabei gibt es ja wirklich eine Tonne von Gegenargumenten, die ich hier keinem nennen muss, weil uns ja im Wesentlichen nur TSG-Fans hören. Das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn hier in Dortmund und in Leipzig Fan diskutieren würden, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, ohne jetzt Leipzig komplett verteufeln zu wollen. Das ist aber trotzdem natürlich eine ganz andere Problematik.
Da möchte ich noch auch ganz kurz drauf eingehen. Also man kann auf keinen Fall die TSG mit Leipzig unter einen Hut stecken. Auch wenn ich auch gar nicht mal so große, ich habe auch großen Respekt für die Arbeit von Leipzig und wäre jetzt auch der letzte Mensch, der sagt, wenn Leipzig in den nächsten Jahren Meister wird, dass sie es nicht verdient hätten, weil der muss sich mal wirklich da angucken, was da intern gemacht wird. Natürlich haben die aus dem Nichts Geld und können sich dann auch viel schneller Geld leihen und haben dann auch deutlich, deutlich mehr Geld von Anfang an gehabt als die TSG. Aber das grundsätzliche Ding ist ja, dass RB in ganz, ganz vielen Sportarten, ja auch in der Formel 1, Eishockey, gemacht wurde, um in erster Linie Werbung für Dosen zu machen, für Getränke. Und das ist ja die Motivation. Hinter uns ist ja so ein bisschen die Motivation, dass ein Mann, der den Fußball liebt, etwas auf die Beine stellen wollte. Und dann bin ich der Erste, der sagt, ey, viel lieber habe ich einen Verein, der von einem Mann aufgebaut wurde, der den Fußball liebt, der die Region liebt und der der Region was zurückgeben will, als dass mein Verein ein Mittel zum Zweck ist, um Dosen zu verkaufen. Und das ist doch ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, ja, oder nicht?
Absolut. Ich glaube, länger muss man es gar nicht ausführen. Was ich auch nochmal klar sagen will, auch das, dass das nochmal klar wird, es gibt ein Zitat von Hopp-Anwalt Christoph Schickert, dass Hopp der letzte richtige Fußballfan wäre. Das muss man natürlich auch davon sich auf eine Art distanzieren.
Das ist eine Hyperbel.
Das ist eine unnötige Hyperbel. Offensichtlich ist Schickert halt auch jemand, der, sagen wir mal so, der sollte vielleicht mal einen Kurs belegen in Mediation oder so oder in Pädagogik, weil ich habe das Gefühl, dass er, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, häufiger mal Öl ins Feuer gießt, wo es gar nicht unbedingt nötig ist.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Und das ist auch wieder so ein Zitat gewesen. Das kann man auch als Hoffenheim-Fan nicht einfach so unterschreiben, was er da sagt. Ne? Und das hilft auch jetzt keinem richtig weiter. Aber gut, ist auch alles halb so wild, würde ich sagen.
Ja. Aber eine Sache habe ich noch, was mich wirklich, wirklich gewundert hat. Nämlich, es ging ja im Endeffekt dann die ganze Zeit um die Diskussion mit den Kollektivstrafen. Also das ist ja im Grunde, sagen ja dann die Ultras, das ist der Grund für alles, weil Dortmund ja dann mit Kollektivstrafen belegt wurde und das wurde ja seitens des DFBs anscheinend versprochen. Und dann wurde das
Ziel... Naja.
Und dann wurde eben eingespielt, diese Sequenz von diesem damaligen, in Anführungszeichen, Versprechen von Reinhard Grindel. Und ich gucke mir dann das so an und denke mir so, okay, habe ich gerade irgendwie gepennt oder habe ich gerade nicht zugehört richtig? Ich höre da kein Versprechen raus. Ich höre ein stinknormales Politikergewäsch daraus, wo nicht wirklich ein Versprechen dahinter ist. Also wo man sich überall rauswinden kann. Es ist so ein ja, wenn es die Möglichkeiten hergeben, dann versuchen wir das ohne Kollektivstrafen zu lösen. Ein Versprechen höre ich da nicht raus.
Genau,
also und dass das die Grundlage für alles ist, wodurch die Ultras dann alles legitimieren, durch dieses Versprechen, was in meinen Augen kein Versprechen ist, hat mich dann doch sehr stark gewundert. Ja,
ich habe es auch dann direkt getwittert, es ist kein Versprechen. Ich bringe nochmal eine Schulanalogie. Wenn der Lehrer zu seinen Schülern sagt, ich habe aktuell nicht mehr vor, ich möchte eigentlich nicht mehr Strafarbeiten geben. So in die Richtung geht das. Das heißt dann aber nicht, dass es dann nie wieder Strafarbeiten gibt.
Es kommt halt immer darauf an, was die Schüler dann draus machen.
Ja. Und die Interpretation des DFB, der da auch natürlich, man kann auch dem DFB, der macht, hat auch offensichtlich Fehler gemacht, massive Probleme zwischen den beiden führenden Männern. Ich habe gerade den einen Namen vergessen.
Koch.
Grindel und Koch. Die, wo gerade Koch auch nicht so gut wegkommt. Aber anderes Thema, es gab kein wirkliches Versprechen, das muss man ganz klar sagen. Du sagst es völlig richtig, es ist ein Politikerstatement eines Mannes, der sich mehr oder weniger alle Möglichkeiten offen hält und quasi nur quasi temporär in Aussicht gestellt hat, es gibt jetzt erstmal keine Kollektivstrafen mehr, das entspricht eigentlich nicht unserem Konzept. Ja gut, aber 2-3 Jahre später hat sich dann offenbar geändert und das kann man diesem Statement auch total entnehmen, dass das möglich ist.
Ja, und das hat mich eben extrem gewundert und tatsächlich, ganz abschließend vielleicht noch, also dann können wir dann auch zum nächsten Block springen, auch wenn ich denke, dass diese Doku sehr, sehr interessant war, jetzt auch zum Besprechen, aber der Mann, der eigentlich zu 1 Million% in der ganzen Doku nur hinter Hopp stand und der die schärfsten Aussagen getroffen hat, war
Hoeneß.
Exakt, Hoeneß.
Dem man auch nicht 100% recht geben kann.
Auf gar keinen Fall.
Weil er, natürlich hat er irgendwo recht, aber er tut die ganze Zeit so, als wäre der Protest komplett unverständlich. Also es ist natürlich auf eine Art unfair, dass es jetzt Hopp konkret trifft und dass Hopp konkret beleidigt wird. Das geht gar nicht. Aber der Protest geht ja hauptsächlich um was anderes.
Gegen den DFB.
Und den kann Hoeneß überhaupt nicht nachvollziehen oder will es überhaupt nicht nachvollziehen, weil er offensichtlich Hopp sehr gut leiden kann.
Ja, und jetzt, wo ich gerade eigentlich so drüber nachdenke, also wenn das doch eigentlich, Zitat von Dortmund und Bayern, um diese Kollektivstrafen geht, klar hat Hopp dann im Endeffekt die Klagen erhoben, aber der DFB hat doch schlussendlich entschieden und Grindel hat ja das Versprechen abgegeben, nicht Hopp. Also warum ist, wenn überhaupt jemand im Fadenkreuz ist, nicht Grindel im Fadenkreuz.
Ah, es gibt schon auch böse Plakate gegen die DFB.
Genau, aber das ist dann eher allgemein gegen den DFB. Und es hört sich ja an, als wäre es eher gegen den DFB. Das heißt, grundsätzlich kann man natürlich den Protest verstehen in Ansätzen. Die Umsetzung ist aber skandalös. Und wegen der Umsetzung sagt dann eben auch Hoeneß ganz klar, dass Hopp gar nichts falsch gemacht hat und dass die Bösen ausschließlich die Ultras sind, weil die eben viel, viel zu weit gegangen sind. Und ein bisschen kann man natürlich dann gerade auch als TSG-Fan Uli Hoeneß verstehen und freut sich auch ein bisschen. Man muss natürlich ein bisschen schmunzeln bei den Aussagen von Hoeneß. aber es gibt immer zwei Seiten der Medaillen, auch wenn natürlich eine Sache immer klar ist. Der eine bedient sich rechtlicher Grundlagen und erhebt Anklage und die anderen machen Dinge, die einfach so in einer zivilisierten Gesellschaft nicht funktionieren. Und deswegen ist da natürlich auch unser Schlussstatement ganz klar, dass wir da in keinster Weise das nachvollziehen können, was die Ultras da gemacht haben. Und wir es auch das allerletzte finden.
Ja, abschließender Gedanke noch oder abschließende Anmerkung. Das kann man aber erst richtig verstehen, nachdem man die Doku gesehen hat. Wie gesagt, wir stellen das euch natürlich komplett frei. Es wurde auf Twitter und generell auf Social Media die ganze Zeit so ein bisschen verbreitet, dass der Skandal sei, dass Bayern und Hoffenheim schon vorher Bescheid gewusst hätten und es daher so eine Art Inszenierung war. Das kann man, dieser Vorwurf verstehe ich ein bisschen, nachdem man die Doku gesehen hat, ist dieser Vorwurf aber nicht ganz korrekt, weil es ist ja bekannt gewesen, dass sich das nach und nach aufgeschaukelt hat. Und letztlich ist die Quintessenz nur, man hat es kommen sehen. Es gibt auch keine Beweise für eine Inszenierung und so weiter. Was ich tatsächlich daran aber so richtig krass fand, du erinnerst dich vielleicht noch, und viele haben das ja auch gefeiert, an die Reaktion von Kai Dittmann.
Ja.
Der wusste das. Also sagen wir mal so.
Der hat sich extrem intensiv damit befasst vorher. Und wurde quasi.
Der hat einen Anruf von Bayern bekommen.
Ja.
Und rückblickend, das schüttelt ja auch Breyer gut auf, hat sich das ein bisschen angedeutet auf eine Art, dass das passieren könnte. Und dann so heftig zu reagieren wie Dittmann finde ich jetzt nicht so tragisch wie manch andere auf Twitter, finde ich aber zumindest journalistisch problematisch. Er hat hier wirklich so reagiert und ich glaube, das hat auch das Bild von vielen Menschen inklusive mir verändert, weil ich diese ganzen Klagengeschichten immer ganz gerne so ein bisschen verdrängt habe. Das fand ich irgendwie immer nervig und hat er auch... Ja,
aber ab dieser Sekunde wurde es halt greifbar.
Genau.
Und aber ich glaube, man muss da auch Dittmann verstehen, dass der sich dann natürlich überlegt hat, okay, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr heikles Thema. Es kann sein, dass ich ein Spiel kommentieren werde, wo ein Mann, unabhängig wer es ist, wo ein Mann aufs Äußerste beleidigt wird und auseinandergenommen wird, obwohl er nichts Böses in diesem Sinne gemacht hat. Wie reagiere ich? Und dann sitzt natürlich auch ein Kai Dittmann daheim und überlegt sich, okay, da muss ich ganz klar Stellung beziehen.
Vielleicht wollte er ja auch ein Zeichen setzen. Also ich will ihn gar nicht so schlecht machen wie manch andere hier. Und man muss auch nochmal sagen, klar, es war bekannt, dass das passieren könnte, aber es gibt ja diesen bekannten 3-Stufen-Plan. Es war nicht so, dass die Plakate oben waren und dann gab es direkt den Protest und dieses Ball hin und her geschiebe. Das waren quasi 3 Stufen. Es gab meines Wissens nach sogar 2 Ermahnungen. Und dann wäre es normal weitergegangen. Aber diesen Ermahnungen wurde eben nicht Folge geleistet von den Ultras.
Ja, und klar war dieser Plan dann vorher abgesprochen, auch mit dem Schiedsrichter, wie man im Falle eines Falles dann umgeht. Ich meine, alles andere, wenn sich das so ein bisschen andeutet und dann gehen die Schiedsrichter komplett unvorbereitet rein, das wäre ja eher unprofessionell. Aber man hat quasi den Bayern-Ultras natürlich schon die Chance gegeben, ihren Fußballern die Chance zu geben, weiterzuspielen, und das haben sie eben nicht gemacht und deswegen musste es ja erst so eskalieren.
Ja, und ich weiß nicht, ob es wirklich so sicher war, dass die Bayern-Ultras nicht doch sagen würden, okay, wir packen die Plakate weg, weil es war ja in den Wochen und Monaten davor bekannt, dass das schon rigoros reagiert werden kann. Auch mit, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, aber es hat sich zumindest schon angebahnt mit diesem Bann der Dortmund-Fans bei Auswärtsspielen. Also entweder zu dem Zeitpunkt stand es schon zur Debatte, dass das passieren könnte, oder es war sogar schon beschlossen, aber spielt ja keine Rolle. Also die Konsequenzen, die lagen auf dem Tisch. Man wusste, dass man damit auch der eigenen Fanszene stark schaden kann.
Und das ist eben das, was ich, also ich glaube auch, dass man natürlich für die Stimmung Ultra-Gruppierungen braucht. Aber das ist das, was ich nie nachvollziehen werde, hundertprozentig, dieser Lebensstil Ultra, weil man damit ja quasi sagt, nicht, dass man alles gut finden muss, was der eigene Verein macht. Wir sind natürlich auch hier im Podcast dafür da, auch Sachen zu kritisieren, wenn die TSG mal was nicht Gutes macht, ganz klar. Aber dass du quasi Sachen auch manchmal gewalttätig durchziehst, die auch deinem Verein schaden können, um deine eigenen Interessen durchzuziehen. Diesen Lebensstil werde ich nie hundertprozentig nachvollziehen können, weil für was lebt man denn dann? Also ich dachte, man lebt ja für den Verein, und auf einmal steht man dem Verein so im Weg und so gegenüber. Verstehe ich nicht hundertprozentig, aber ja, man muss vielleicht auch nicht alles verstehen.
Nee, und manchmal geht es ja auch wirklich um Sachen, die auf eine Art berechtigt sind. Und da muss man dann auch immer überlegen, es gibt natürlich auch Leute, die sind sehr pragmatisch und sagen, der Protest bringt gar nichts. Manche andere sagen, egal, ich will zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen. Und ja, es gibt ja auch generell Demonstranten, zum Beispiel in der Politik, die grundsätzlich für sehr gute Sachen eintreten, die aber dann, sagen wir mal, in der Umsetzung über die Stränge schlagen und so weiter.
Genau, deswegen muss man einfach bei jeder Aktion, die so Ultragruppierungen machen, das immer differenziert betrachten und muss dann gucken, wie weit gehen sie, für was tun sie es. Und es wurden bestimmt auch schon viele gute Dinge gemacht gegen Rassismus, gegen zum Beispiel, dass Bayern irgendwelche komischen Sponsoren aus sonst irgendwas, Qatar Airways oder so irgendwas hatte. Also muss man immer schauen, aber in diesem Fall sind sie eben zu weit gegangen. Ich würde sagen, guckt euch die Doku gerne an, oder ihr habt sie schon gesehen, und damit schließen wir diesen dann doch etwas länger gewordenen Block.
Ja, also damit habt ihr jetzt eigentlich auch fast schon die wichtigsten Sachen gehört. Wie gesagt, wenn ihr es euch nochmal angucken wollt, ist natürlich ein guter Vergleich jetzt zwischen Podcast und der wirklichen Doku von Breyer. Und dann fehlt uns nur noch Block 3 sozusagen, denn wir spielen mal wieder am Samstag, und zwar um 15:30 gegen den FC Augsburg. Ein Duell auf Augenhöhe, könnte man fast sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt. Sehen wir natürlich naturgemäß etwas anders. Und auch wenn ich mich jetzt schon so ein bisschen leergequatscht fühle, was ich durchaus positiv meine, weil es einfach auch ein spannendes und schlauchendes Thema war, gerade mit dieser Hopp-Geschichte. Wir wiederholen uns, das wissen wir auch, aber trotzdem würde es, glaube ich, allen sehr, sehr gut tun, dass wir gewinnen. Wir haben es letzte Folge schon dargestellt, die Gefahr, nach unten massiv reinzurutschen, ist nicht wirklich gegeben. Dafür gefallen mir Köln und Bielefeld sozusagen zu schlecht. Aber ich glaube, die Stimmung gerade letzte Woche war schon relativ mies in der Fanszene. Da kann ich mich auch anschließen. Mittlerweile hat sich's wieder so ein bisschen geglättet. Manchmal heilt Zeit doch auch die Wunden so ein bisschen.
Ja.
Aber wenn man dann am Samstag da sitzt, sieht nochmal die Tabelle im Hintergrund, im Hinterkopf, dann und weiß auch, dass Augsburg eine problematische Saison spielt, dann kann es eigentlich nur heißen, Wassermarsch, alles auf Sieg.
Ja, das Ding ist ja, dass Augsburg eigentlich gar nicht mal so unzufrieden mit der Saison wahrscheinlich ist. Ich meine, die haben jetzt auch, die haben jetzt auch 6 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Ich meine, hätte man das denen zum 26. Spieltag gesagt, hätten sie es bestimmt nicht sofort abgelehnt. Das heißt, Augsburg steht schon da, wo man sie erwarten könnte. Nur wir halt eben nicht, aufgrund von Sachen, die wir natürlich schon ganz, ganz oft in dem Podcast beredet haben. Ja, also es wird ein Duell im Niemandsland eigentlich, wo der Gewinner dann wahrscheinlich schlussendlich sagen kann, so, jetzt sind wir auch nahezu rechnerisch weg, und der andere muss vielleicht mit einem Mini-Mini-Auge, Teil vom Auge vielleicht noch nach unten schielen. Aber mehr würde ich in dieses Spiel auf keinen Fall reininterpretieren. Es wäre einfach fürs Herz so unfassbar wichtig, dann nach diesem sowas von unfassbar schlechten Spiel gegen Mainz 05, haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Ja. Das schlechteste Spiel der Saison. Also es wäre doch einfach mal ein schöner romantischer Gedanke, wenn wir sagen, komm, nach dem schlechtesten Spiel der Saison kommt, kann doch einfach mal eins der besten Spiele der Saison folgen, oder?
Ja, auch wenn es eben in Anführungszeichen nur Augsburg ist. Du hast schon recht, Augsburg steht quasi ungefähr im Soll. Aber wir erinnern uns noch in die letzten 8 Jahre zurück. Augsburg galt bei vielen Fans immer so als jemand, der durchaus mal nach hinten durchrutschen könnte. Und sie haben oft auch positiv überrascht. Oft so Richtung Position 10, einmal auch Euroleague sich da gut geschlagen. Aber diese Saison ist es halt für Augsburger Verhältnisse dann doch eher mau, auch wenn man sich mal anguckt, dass sie jetzt so weit fortgeschritten in der Saison erst 27 Tore erzielt haben. Wir bereits 40, Augsburg auch defensiv nicht besonders solide.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und die Stimmung bei Augsburg ist auch nicht so gut. Also Heiko Herrlich hat keinen allzu guten Stand beim FC Augsburg, muss man sagen. Ich kann die Gründe dafür nicht genau aufschlüsseln. Da bietet sich's vielleicht an. Ich glaube, morgen wird unser Partner von Hoffe News ein Gegnerinterview auf der Homepage hoffenews.de veröffentlichen. Da wird immer mit einem Fanvertreter von der anderen Seite, der wird kurz interviewt, um auch mal die andere Perspektive zu erleuchten. Das ist ganz interessant. Da gibt es vielleicht auch Antworten auf diese Frage. Aber das stimmt so. Also ich hoffe eben, dass wir mit so ein bisschen Wut reingehen. Weil wie gesagt, Augsburg kann einigermaßen zufrieden sein. Aber wir haben uns natürlich viel, viel mehr vorgenommen, unabhängig von Europa jetzt mal. Und da kann es jetzt auch sein, dass dieses Mainz-Spiel eben zu einer positiven Wut im Bauch führt, dass wir jetzt quasi uns, glücklich
spielen wollen. Ja. Ja. Und was, finde ich, aus Hoffenheim-Sicht auch immer wichtig ist, also normalerweise kann man das ja nicht wirklich sagen, eine Historie gegen einen Verein, aber wir sind dann schon sehr anfällig dafür, Mannschaften zu haben, gegen die wir historisch immer ganz gut spielen und gegen die es historisch einfach immer scheiße läuft. Haben wir ja auch schon das öftere Mal Gegner gehabt, wo wir einfach sagen, ey, wie zum Beispiel gegen Freiburg, wo ich immer so ein schlechtes Gefühl vorher habe, und da haben wir einige. Und Augsburg gehört dazu eigentlich nicht. Also gegen Augsburg haben wir eine positive Bilanz.
51 Punkte nach 31 Spielen als Punkteschnitt gesehen, ist es eigentlich sehr, sehr solide, ja.
Ja, also 31 Mal haben wir gegen Augsburg schon gespielt in der Fußball-Bundesliga und davon 15 Mal gewonnen, 6 Unentschieden. Und 10-mal verloren. Das heißt, da ist die Bilanz doch sehr positiv. Und ich kann mich auch an einige Augsburg-Spiele erinnern, wo wir auch dann 3 Punkte davongetragen haben. Was natürlich jetzt interessant wird, wenn Kramaric ausfällt. Du hast es gesagt, sportlich gesehen, wenn man jetzt auf Mainz und Stuttgart, auf die letzten Spiele blickt, auf den ersten Blick hinterlässt es jetzt keine so große Lücke.
Eben, wir haben schon gesagt, es war vielleicht ein bisschen hart, aber dass uns eben Kramaric in vielen Spielen zuletzt, man muss es so sagen, überhaupt nicht geholfen hat und dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass es, wenn man den jetzigen Kramaric mal sieht, ein Rückschritt wäre mit Baumi, Bebu und Dabur zu beginnen.
Obwohl man da jetzt natürlich sagen muss, ich habe es eben schon erwähnt, Baumi ist vielleicht nicht der allerfrischeste, der spielt heute Abend noch, aber dann könnte ich mir...
Na gut, aber der ist ja noch jung und frisch. Ja. 21, kann das sein?
Ja, aber dann kann es ja gut sein, dass zum Beispiel, wir haben es ja auch gesagt, Dabur, der in den letzten Spielen nach einer eigentlich ziemlich guten Phase von ihm bei der TSG dann auf einmal plötzlich gar nicht mehr zum Zug gekommen ist und nur noch so in der 82. manchmal auch ein bisschen früher eingewechselt wurde, dass er vielleicht mal wieder seine Chance bekommt, heißt jetzt auch nicht, dass man von ihm Wunder erwarten kann, aber wie ich es auch letzte Folge schon gesagt habe, so viel schlechter, als es Kramaric jetzt die letzten 2 Spiele gemacht hat, geht eigentlich kaum, ohne jetzt zu hart wirken zu wollen.
Genau, ja. Wir hatten echt das Gefühl, dass er sich da oft, zu oft fallen gelassen hat, auch in einigen Fällen nicht unbedingt mannschaftsdienlich gespielt hat. Und man muss es ja sagen, einfach ganz nominell, ganz unarrogant, eine Offensive mit Baumi, Bebu und Dabur ist eine, die natürlich Augsburg durchaus mal in Angst und Schrecken versetzen kann und auch vielleicht sollte.
Ja, was natürlich dazu kommt, wir haben jetzt auch noch in der Innenverteidigung wieder zusätzliche Optionen dazu bekommen mit Stefan Posch, der jetzt nach dem Kurzeinsatz gegen Mainz jetzt endgültig eine Option
sein soll. Ich glaube, er war sogar bei der Nationalmannschaft meines Wissens nach, was ich nicht ganz verstehen kann, ehrlich gesagt, weil er ja erst so kurz wieder dabei ist, aber das sieht aktuell sehr, sehr gut aus, sogar mit einem potenziellen Startelf-Einsatz.
Ja, ich weiß nicht, ob Stefan Posch jetzt heute Abend geht, bei Österreich spielt, aber ich glaube, die ersten zwei Spiele in der WM-Quali war er auf keinen Fall in der Startelf. Aber ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil gerade unsere Dreierkette war ja die Baustelle, weil da jetzt ja auch Vogt gespielt hat als rechter Innenverteidiger auf einer ganz ungewohnten Position. Das heißt, jetzt würde sich schon abzeichnen, dass man mal wieder sagen könnte, Grilic nach vorne als zusätzliche Option oder vielleicht auch auf der 10, wenn man Baumi schonen muss. Und man hat dann für die Dreierkette Posch, Vogt in der Mitte und Richards. Warum nicht?
Ja, würde mir gut gefallen.
Und würde, das heißt mir, ja dann, würde mir tatsächlich sehr gut gefallen.
Und das heißt ja dann gar nicht, dass Grilic deswegen zwingend auf der Bank sitzen soll. Das überhaupt nicht.
Ja, genau. Er ist auf jeden Fall eine zusätzliche Option. Vielleicht auch mal, um Rudi oder Samaseku eine Pause zu geben.
Oder Baumi sogar.
Genau, ja, wie gerade erwähnt. Also Grilic hat ja auch schon des Öfteren dann Zehner gespielt. Also es wird auf jeden Fall spannend sein, wie wir gegen Augsburg spielen werden. Aber ich bin es wirklich leid, das zu sagen, aber du musst 3 Punkte erwarten, auch wenn natürlich dieses Mal, muss ich so hart sagen, die 3 Punkte nicht wirklich tabellarisch was verändern würden, weil die anderen spielen ja auch. Das heißt, und es sind so viele Mannschaften vor uns, das heißt, dass da nicht einer auch gewinnt, ist
selbst wenn da ein oder zwei Mannschaften noch in die Krise kommen, dann sind immer noch 2 übrig zum Beispiel.
Genau, das heißt, wir müssten so viele Mannschaften noch hinter uns lassen, die dann in die Krise kommen müssten, dass man dieses Thema Europa tatsächlich für dieses Jahr beiseite schieben kann.
Absolut, absolut.
Und dann einfach nächstes Jahr hoffen muss, dass dieses Corona-Thema nicht mehr die Rolle spielt und dass man wieder einfach die Saison analysieren kann und beruhigt in eine neue Saison gehen kann und dann gucken kann, wer bleibt, wer kommt neu. Genau, und da kann man sich auch wirklich drauf freuen.
Genau, und für dieses Spiel am Samstag wünschen wir euch, aber auch uns natürlich viel Spaß. Hoffen einfach mal wieder jubeln zu können. Man kann durchaus auch gut jubeln, wenn es eigentlich nicht mehr um so viel geht, sage ich jetzt mal. Das kennen andere Vereine ja auch sehr, sehr gut. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Mini-Blog. Gar nicht viel Information, aber ich wollte einfach auf diesem Wege auch mal unserem TSG Hoffenheim E-Sports-Team gratulieren. Wir haben ja auch eine Folge mit Jonas Bedecke davon aufgenommen. Das war kurz nach Weihnachten, wenn euch das interessiert. Meines Wissens nach Folge 48. Da interviewen wir ihn. Haben wir ihm 5 Fragen rund um E-Sports, rund um FIFA gestellt. Und die haben jetzt in ihrer ersten Saison im E-Sports nicht nur die Playoffs erreicht, sondern sogar das Finale erreicht, sind da leider ausgeschieden, aber wirklich mit einer sehr, sehr starken Leistung das Saisonziel auch übertroffen. Da herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Wir haben an einigen Stellen mal wieder bei Twitch vorbeigeschaut und reingeschaut, wie die Jungs das so machen. Und wenn euch das auch interessiert, könnt ihr ihnen ja gerne bei Insta oder Twitter einfach folgen. Heißen da, glaube ich, TSG Hoffenheim E-Sports einfach.
Genau, auch von mir herzlichen Glückwunsch zu der ersten sehr, sehr gelungenen Saison.
Absolut. Und damit, wir haben jetzt eine gute Schulstunde geredet. Ich rede heute sehr oft in Schulmetaphern, fällt mir auf. Naja, verabschieden wir euch in die Woche und haben zum Abschluss noch den kurzen Hinweis, dass ihr uns bei patreon.com unterstützen könnt mit einer kleinen monatlichen Spende für unser Projekt Hoffefunk. Das machen schon der ein oder andere, aber es würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ist natürlich ganz freiwillig. Wir sind in der nächsten Woche auch wieder für euch da, genau, und wünschen euch ein schönes Fußballwochenende.
Ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.